Die Medikamente gab es am Anfang als so einen dickflüssigen Saft, ein bisschen wie Ahornsirup. Rötlich, super süß, ich hätte davon fast gekotzt. Die Flasche war immer klebrig, das war ein ekelhafter Nachgeschmack. Irgendwann sind wir dann auf Tabletten umgestiegen. Die habe ich manchmal unter die Zunge oder hinter die Zähne geschoben und später ausgespuckt. Ich habe gesagt, dass mir das nicht gut tut und es mir schlecht geht. Aber meine Mutter hat meinem Bruder gesagt, dass er mir den Mund aufhalten soll. Dann hat sie mir die Tablette in den Mund geworfen und Wasser hinterhergekippt. Je mehr ich mich gewehrt habe, desto mehr habe ich bekommen. Meine Mutter hat das selber dosiert. Mal gab es einen Becher, mal anderthalb, mal eine Pille, mal eine halbe. Wenn ich anstrengend war, hat sie mich damit ausgeschaltet. Ich konnte nur sitzen oder liegen. Ich saß in meinem Sessel unter dem Hochbett. Ich war wie gelähmt. Ich konnte einfach nicht aufstehen. In der Schule habe ich mit dem Kopf auf dem Tisch gepennt, eine Doppelstunde durchgepennt, dann Pause, dann nochmal eine Doppelstunde gepennt. Ich habe mich gefühlt wie ein Roboter mit leerem Akku. Es hat niemanden interessiert, was mit mir war. Ich habe ja niemanden mehr gestört. Ich habe an einem Punkt den Glauben an solche Systeme und solche Menschen verloren.
Medizin, Macht, Moral. Der Fall Winterhoff. In diesem Podcast geht es um ein nicht abgeschlossenes Strafverfahren. Der Angeklagte Michael Winterhoff bestreitet die Vorwürfe vollumfänglich. Es gilt die Unschuldsvermutung. Episode 2: Gesprengtes System.
Generalanzeiger Bonn, 12. Februar 2025. Die Kameras, die er früher suchte, mied er diesmal, als Michael Winterhoff exakt 5 Minuten vor Verhandlungsbeginn den Sitzungssaal 011, den größten im Bonner Landgericht, betrat, wandte sich der bekannte Kinder- und Jugendpsychiater von den zahlreichen Kameralinsen, die sich auf ihn richteten, dezidiert ab. Er ließ sich von seiner Verteidigerin, Rechtsanwältin Kerstin Stirner aus Köln, abschirmen.
Stell dir vor, du lebst in einem Zuhause, in dem man immer ganz genau aufpassen muss, wie die Stimmung jedes Einzelnen ist. In dem man nie hört, dass man willkommen, geborgen und geliebt ist, sondern immer nur, dass man schwierig ist, anstrengend, sogar unangenehm. Trotzdem willst du nicht weg aus diesem Zuhause, auch wenn immer wieder angedeutet wird, dass das besser für alle wäre. Stell dir vor, deine Eltern haben sich getrennt und der neue Mann deiner Mutter beleidigt dich, sperrt dich ein, schlägt dich, ohne dass deine Mutter was dagegen tut. Du gehst eine Weile zu deinem Vater, doch auch der kommt nicht mit dir zurecht und du musst zurück. Im Kindergarten, in der Grundschule, auf dem Gymnasium. Von Anfang an gibt es nur Probleme, nur Stress, nur Ärger. Bis du eines Tages nach dem Schwimmtraining auf einer Mauer stehst und drohst, runterzuspringen. Du meinst das zwar nicht ernst, sagst du nachher, aber gut geht es dir nicht. Und mit gerade mal 12 Jahren hast du auf dein Leben keine Lust. Der letzte Ausweg ist ein Mann, den deine Mutter vor allem aus dem Fernsehen kennt. Ihr besucht seine Praxis, mit dir redet er nur ein paar Minuten, mit deiner Mutter ganz lange. Und am Ende sollst du ein Medikament nehmen, damit du beschulbar wirst, damit der ganze Wahnsinn mit dir, wie deine Mutter es nennt, endlich aufhört. Das, was ich gerade beschrieben habe, das hat der heute 19 Jahre alte Kian, der nicht wirklich so heißt, vor dem Landgericht Bonn berichtet. Kian ist einer von 9 Nebenklägerinnen und Nebenklägern im Prozess gegen den Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff. Seit dem 12. Februar muss der sich vor dem Landgericht Bonn verantworten. Ihm werden 36 Fälle gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen und einer dieser Fälle ist der von Kian. Ich bin Anna-Maria Bekes vom Generalanzeiger Bonn und ich begleite den Prozess und den ganzen Fall sehr eng. Um alle Hintergrundberichte, exklusive Recherchen und neue Entwicklungen rund um den Fall lesen zu können, gibt es ein spezielles Angebot für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Für 1 Euro pro Woche erhältst du vollen Zugang zu allen Website-Artikeln. Außerdem bleibst du stets informiert über alle weiteren wichtigen Geschehnisse rund um Bonn und die Region. Alle Infos gibt's unter ga.de/podcast-Angebot. Heute will ich euch von den ersten Verhandlungstagen im Prozess gegen Michael Winterhoff berichten. Und wie immer mache ich das nicht alleine. Bei den meisten Episoden dieses Podcasts wird meine Kollegin Sabrina an meiner Seite sein, die ihr vielleicht auch schon von unserem Podcast Akte Rheinland kennt. Heute ist sie nicht da und wird ersetzt von Marcel Wolber. Hallo.
Ja, hallo.
Möchtest du dich mal kurz selber vorstellen?
Ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße Marcel und bin hier zuständig eigentlich für alles Digitale in der Redaktion Und die Podcasts gehören auch zu meinem Themenfeld unter anderem.
Und es hat natürlich einen Grund, dass du heute hier bist. Normalerweise bist du ja, das hast du gerade verschwiegen, als Journalist eher in Stadien oder Hallen unterwegs, also beim Fußball, beim Football oder beim Basketball. Aber zum Prozessauftakt in der Sache Winterhoff bist du dann doch gegangen. Kannst du mal erklären, warum?
Ja, ich muss sagen, ich habe mich mit dem Fall eigentlich vorher nicht so wirklich beschäftigt. Ich habe auch die Dokus, die es da so im Fernsehen gab, nicht gesehen. Habe natürlich unsere Berichterstattung ein wenig verfolgt. Aber nachdem sich das dann langsam zuspitzte und auf den Prozess hinlief, habe ich gedacht, irgendwie muss man sich das doch mal angucken, was das denn eigentlich für ein Mensch ist und was da so passiert vor Gericht. Und deswegen habe ich gedacht, gucke ich mir das mal an.
Ja, an diesem Mittwochmorgen am 12. Februar, da war ja extrem viel los am Landgericht Bonn und das war schon weit vor Beginn der Verhandlung so.
Ja, Michael Winterhoff ist ja deutschlandweit eigentlich bekannt aus Fernsehen, durch seine Bücher. Also das ist schon ein bekannter Name und entsprechend groß war der Auflauf da. TV-Journalisten, schreibende Zunft, Radio. Also da war eine Menge an Journalisten, aber eben auch viele Beobachter einfach, die im Zuschauerraum dann saßen. Und wahrscheinlich, wie ich, auch mal sehen wollten, was ist das eigentlich für ein Mann, der da angeklagt ist?
Ich kann schon mal vorwegnehmen, inzwischen ist es da nicht mehr so voll. Ich sitze da eigentlich meistens mit einer anderen Kollegin vom Spiegel. Und im Zuschauerraum, muss ich sagen, sitzen aber immer noch recht viele Beobachter und Beobachterinnen. Sag mal, welchen Eindruck hat denn nun der Angeklagte Michael Winterhoff auf dich gemacht? Du kanntest den ja vorher auch nicht, oder?
Nee, ich kannte den nur von den wenigen Fotos, die wir so veröffentlicht hatten. Also ein gut angezogener, seriöser Mann, so wirkt er. Relativ still, muss ich sagen. Hat da ab und an sich mal was aufgeschrieben, hat sich aber so eigentlich nichts anmerken lassen. Und so kann man den eigentlich so von seinem Wesen bisher gar nicht so richtig beschreiben, von dem Eindruck, den ich bekommen habe, weil er eben wenig gesagt hat, wenig da gehandelt hat und aufgetreten ist am Ende.
Ich kannte Winterhoff bisher auch nur, ja, eigentlich vor allem aus Videos von Vorträgen oder aus Talkshows, in denen er seine Thesen präsentiert hat. Und da muss ich ehrlich sagen, und das ist jetzt wirklich ein rein subjektiver Eindruck, den man nicht teilen muss, sympathisch war er mir dann nicht. Und das lag gar nicht nur an dem, was er gesagt hat, sondern auch an der Art und Weise, wie er das gesagt hat. Ein Kollege von uns hat ihn vor langer Zeit, das war im Jahr 2016 mal, in seiner Praxis in Bonn besucht und interviewt. Und dessen Eindruck von ihm, der deckt sich mit meinem. Michael Winterhoff redet sehr viel und vor allem sehr schnell, als ob er die Sätze quasi auf sein Gegenüber abfeuert. Und was mir total auffällt bei ihm, er sagt im Grunde eigentlich immer dasselbe. Das wirkt wie so ein Textbausteinkasten, den er immer wieder neu zusammensetzt. Und einzelne Sätze, gerade bei den Vorträgen oder in den Talkshows, die sind wirklich wortgleich immer dasselbe. Übrigens auch in diesem Interview mit unserem Kollegen. Also ganz kurz und lapidar zusammengefasst, Erwachsene sind im Kindesalter hängen geblieben, Kinder werden aber wie kleine Erwachsene behandelt, unsere Gesellschaft ist dadurch akut bedroht und wir sollen alle im Wald spazieren gehen.
Ja, ich habe mir da das eine oder andere natürlich auch nochmal angeschaut und was mir aufgefallen ist, ist, dass er manchmal eben auf Fragen gar nicht so richtig antwortet.
Das stimmt, auch in dem Interview war das so. Also der Kollege hat ihn zum Beispiel gefragt, sind Ihre Erkenntnisse empirisch belegt? Und da antwortet er gar nicht so richtig. Also er sagt dann, ja, das können Sie an verschiedenen Punkten feststellen und behauptet dann, dass jedes zweite Kind vor der Einschulung in irgendeiner Therapieform ist. Er belegt das aber nicht. Und auch, dass 50% der Schulabgänger nicht mehr herkömmlich arbeitsfähig wären. Das sind Sachen, die er immer wieder sagt, wo man aber nicht weiß, wo hat er das her? Was ist die Quelle und was ist überhaupt, worauf fußt das? Und auch als der Kollege fragte, ob es denn jetzt dazu Studien gibt oder ob das auf persönlichen Beobachtungen beruht, da sagt er, allein an der Resonanz auf meine Bücher und Vorträge sehe ich, die Not ist groß. Also das ist alles so ein bisschen, also er scheint da so ein bisschen auszuweichen und für seine Thesen nicht wirklich Quellen nennen zu können oder zu wollen.
Und hast du denn jetzt einen anderen Eindruck gehabt, wenn du ihn im Gericht gesehen hast?
Ja, interessant ist, im Gerichtssaal wirkt Winterhoff auf mich wirklich völlig anders als in diesen Videos und Ausschnitten, die ich kenne. Und als es auch unser Kollege beschrieben hat. Er hat sich ja, das hast du schon gesagt, er hat sich ja im Gericht nicht selbst geäußert. Also er hat bisher noch nicht gesprochen, was natürlich sein gutes Recht ist. Er sitzt die ganze Zeit sehr ruhig auf der Anklagebank, macht sich ab und zu Notizen. Es ist auch nicht so, als ob er irgendwie durch Mimik das Geschehen kommentiert, etwa ja durch Kopfschütteln oder sowas. Und ich muss es ganz ehrlich so sagen, Im Gericht wirkt er auf mich nicht mehr unsympathisch, sondern ja, wie so ein etwas älterer Herr, wie du schon gesagt hast, gut angezogen, seriös, zurückhaltend, ruhig. Und wenn das die Strategie der Verteidigung sein sollte, ihn so wirken zu lassen, dann muss ich sagen, das funktioniert bislang echt gut.
Apropos Verteidigung, die redet aber ja dafür umso mehr.
Das stimmt, wobei nicht alle, die da reden, da muss man ein bisschen aufpassen, zu Michael Winterhoffs Verteidigung gehören. Den Eindruck, den hätte man ja an den ersten Verhandlungstagen durchaus gewinnen können, denn auf der Anklagebank, da war es ja recht voll.
Ja, Winterhoff hat zwei Verteidiger und Verteidigerinnen sozusagen. Kerstin Stirner, das ist seine Verteidigerin, zusammen mit Markus Dinkelbach. Und dann gibt's da noch zwei weitere Anwälte. Das sind seine Medienanwälte Christoph Jano Burkhoff und Carsten Brennecke. Allerdings muss man sagen, die beiden letzten, die haben nicht wirklich lange da auf der Anklagebank gesessen.
Nee, die Staatsanwaltschaft, die hat das schon sehr früh kritisiert, dass sie da auf der Anklagebank mit Platz genommen haben. Nicht nur, weil dieser Platz schlichtweg dem Angeklagten und seiner Verteidigung vorbehalten ist, sondern auch, weil sich Zeuginnen und Zeugen davon eingeschüchtert fühlen könnten, wenn da fünf Leute auf sie runterblicken sozusagen. Und ab dem dritten Verhandlungstag mussten die zwei dann im Zuschauerraum Platz nehmen.
Winterhoffs Verteidigerin Kerstin Stirner ist jedenfalls spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht und eine ausgewiesene Expertin für Arzt- und medizinstrafrechtliche Verfahren. Und das muss ich sagen, in den ersten paar Tagen, die ich da gesehen habe, die hat schon einen sehr souveränen und kompetenten Eindruck gemacht.
Auf jeden Fall. Die hat am ersten Prozesstag dann eine ganz lange Erklärung, die hat das, glaube ich, Eröffnungsrede genannt, für ihren Mandanten verlesen. Ja, willst du nochmal wiedergeben, was sie da so gesagt hat?
Ja, sie hat da im Prinzip gesagt, dass Michael Winterhoff eigentlich sozusagen die letzte Chance für Tausende von Familien in schweren Krisensituationen war, unter denen eben geholfen habe, wenn alle anderen Sachen, die man versucht hat, versagt haben. Gemeinsam mit Sorgeberechtigten habe er versucht, Perspektiven und Wege zu einem normalen Leben aufzuzeigen, insbesondere bei Fällen von Kindern und Jugendlichen, bei denen eben herkömmliche pädagogische oder auch therapeutische Konzepte versagt haben. Ihrer Meinung nach zeigt die Tatsache, dass man bei diesen Kindern dieselben Maßstäbe wie bei solchen aus behüteten Familien anlegte, ein Unverständnis der Staatsanwaltschaft. Weiterhin klargestellt hat sie, dass die Verordnung von Piperperon, das ist das Medikament oder der Wirkstoff, um den es in dem Prozess hauptsächlich geht, nicht als alleinige Standardmaßnahme erfolgte, sondern es immer eine begleitende Unterstützung war, um eine therapeutische Arbeit überhaupt zu ermöglichen. Und Winterhoff, so sagte sie, stehe da mit seinen Methoden auch nicht isoliert da, denn Piperperon sei eines der am häufigsten verschriebenen Medikamente in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und aufgrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe wolle mittlerweile kaum noch ein Arzt mit solchen Ansätzen sozusagen in Verbindung gebracht werden. Und abschließend hat sie dann nochmal unterstrichen, dass Winterhoff bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe als renommierter und angesehener Facharzt galt, was sich in etwa in seinen eben genannten Fachvorträgen und den Talkshow-Auftritten eben widerspiegelte. Und dieses Ansehen sei nun in Frage gestellt. Und zu seinem Schutz habe er die Polizei eingeschaltet, als es mit diesen ganzen Anschuldigungen losging, und seine Praxis dann im Dezember 2021 auch geschlossen. Wobei zunächst offiziell es hieß, er hätte das aus Altersgründen getan.
Ja, genau. Also das war damals die offizielle Begründung. Es hieß, er hätte, darüber haben wir in der ersten Folge ja auch schon gesprochen, die Praxis geschlossen, weil er das Rentenalter erreicht hätte. Und jetzt im Prozess wurde dann eben deutlich, dass er das offensichtlich aufgrund der Vorwürfe gemacht hat. Das ist, wie sich dann auch jetzt in den weiteren Verhandlungstagen immer wieder zeigt, ein ganz wichtiger Punkt in der Verteidigungsstrategie. Diese, in Anführungsstrichen, Medienkampagne, die das Ansehen des Angeklagten zerstört hat.
Ja, da sprach die Anwältin oder die Verteidigerin auch nochmal drüber. Sie nannte das eine beispiellose Vorverurteilung durch die Medien. Dabei geht es insbesondere um eine WDR-Doku, warum Kinder keine Tyrannen sind. Darüber habt ihr ja beim letzten Mal schon gesprochen und die eigentlich Auslöser war für die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Klar ist, Winterhoff sitzt auf der Anklagebank, weil monatelange Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ergeben haben, dass es genug Anhaltspunkte für eine Anklage gegen ihn gibt und nicht, weil die Medien über ihn berichtet haben. Ob die Vorwürfe zutreffen, er also verurteilt wird, das wird der Prozess zeigen und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Unsere Aufgabe ist es halt nur, erstmal darüber zu berichten.
Klar ist auf jeden Fall auch, dass Winterhoff, und das müssen wir immer wieder ganz deutlich sagen, diese Vorwürfe der gefährlichen Körperverletzung ganz entschieden zurückweist. Er sagt, dass er in allen Fällen dieses Mittel Pipamperon, über das wir gleich noch ausführlich sprechen werden, verschrieben hat, weil es medizinisch angezeigt war.
Wobei man ja sagen muss, dass das in allen Fällen ein Off-Label-Use war. Also das Medikament wurde außerhalb des eigentlichen Zulassungsbereichs verschrieben. Wie wird denn jetzt eigentlich aus dem Verabreichen eines Medikaments eine Körperverletzung? Weil ich meine, Medikamente werden tagtäglich verschrieben.
Also juristisch ist das nicht ganz unkompliziert. Und ich sage direkt dazu, ich bin keine Juristin. Wenn ich es richtig verstehe, ist jeder ärztliche Heilversuch erstmal ein Eingriff in die körperliche Integrität des behandelten Menschen, also ja, in dessen Unversehrtheit. Deshalb ist es so extrem wichtig, dass Patientinnen und Patienten umfassend über diesen Eingriff und dessen mögliche Folgen und Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Ja, ob es jetzt bei einer OP ist oder eben, wenn Medikamente verschrieben werden.
Aber die müssen ja einwilligen und auch erklären, dass sie das alles verstanden haben, was man ihnen da gesagt hat.
Genau. Das kennt man ja, dass man dann auf Zetteln unterschreibt, auf denen man angibt, über ein Medikament oder zum Beispiel eine Narkose aufgeklärt worden zu sein und eben in diese Behandlung einwilligt. In unserem Fall ist es so, dass es mindestens eine Sorgeberechtigte einer Nebenklägerin gibt, die sagt, sie habe nicht eingewilligt. Ob das stimmt, das wird sich noch herausstellen. Wichtig ist aber, dass der behandelnde Arzt noch viel ausführlicher und genauer aufklären muss, wenn ein Medikament, wie hier das Pipamperon, off-label verwendet wird.
Also die Sorgeberechtigten und am besten auch die Kinder und Jugendlichen, die sollten ganz genau wissen, was das für ein Medikament ist, was der Arzt auch eigentlich damit überhaupt bewirken will und was dann eben auch Nebenwirkungen sein können und bleibende Folgen, die da auftreten könnten.
Ja, und die Frage, die in unserem konkreten Fall hier natürlich vor Gericht jetzt geklärt werden muss, ist, ob das Vorgehen von Dr. Winterhoff eventuell nur medizinethisch oder moralisch verwerflich sein könnte oder aber, ob es tatsächlich strafrechtlich verwerflich ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war die Zielsetzung von Winterhoff ja, dass die Kinder durch das Pipamperon emotional erreichbarer werden sollten.
Ja, dazu hat gleich an einem der ersten Verhandlungstage ein Sachverständiger was gesagt. Das war Professor Dr. Marc Allroggen von der Uniklinik Ulm. Das hast du ja auch noch mitbekommen. Der ist auch Kinder- und Jugendpsychiater und arbeitet als leitender Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie eben an der Uniklinik. Und er hat im Vorfeld des Prozesses insgesamt 4 Gutachten erstellt.
Wir kommen ja sicher gleich noch genauer dazu, was er erzählt hat. Interessant fand ich jedenfalls, dass er diese Idee, so hat er das genannt, von Winterhoff nicht nachvollziehen konnte. Also was der Winterhoff da erreichen wollte mit der Verschreibung des Medikamentes, das hat sich ihm aus der Dokumentation zumindest, und da gehen wir sicher gleich auch noch ein, die durchaus Lücken aufwies, das hat er da nicht so ganz verstanden und nachvollziehen können. Das hat er mehrfach an mehreren Stellen betont.
Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, das sehen tatsächlich auch andere Experten auf dem Gebiet so, sowohl Sachverständige in diesem Prozess als auch andere Kinder- und Jugendpsychiater, mit denen ich im Hintergrund gesprochen habe, schon vor dem Prozess. Also ganz klar, Pipamperon kann sicher dazu eingesetzt werden, und zwar auch bei Kindern und Jugendlichen, sogenannte Impulsdurchbrüche zu minimieren. Also schlicht gesagt zu verhindern, dass ein Kind immer wieder ausrastet und da vielleicht auch körperlich wird. Dass es aber dadurch emotional erreichbarer wird, das wird doch sehr angezweifelt.
Ja, Allroggen hat an dem Tag von einer affektiven Nivellierung gesprochen. Das heißt, dass die Kinder und Jugendlichen schlichtweg gleichgültiger werden und ohne Höhen und Tiefen durch den Tag gehen und die Ausschläge im Prinzip der Stimmungen nicht mehr so hoch sind, also sowohl im Positiven wie auch im Negativen.
Und diese sedierende Wirkung von Pipamperon ist völlig unumstritten. Also das ist im Grunde ja ganz genau das, was das Medikament machen soll.
Ja, die Frage, die sich halt jetzt stellt und die der Prozess beantworten muss, ist, waren diese 36 Kinder und Jugendlichen, um die es in diesem Prozess geht, alle aggressiv und nicht kontrollierbar.
Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, ob die Staatsanwaltschaft und die Nebenklagevertreter nachweisen können, dass diesen 36 Mädchen und Jungen das Pipamperon ungerechtfertigt in zu hoher Dosierung oder zum Beispiel zu lange verschrieben wurde. Ob das richtig mit Therapie und Untersuchungen, auch medizinischen Untersuchungen begleitet wurde und ob die Eltern oder Sorgeberechtigten tatsächlich nicht richtig über das Medikament aufgeklärt wurden.
Oder?
Ja, oder ob diese 36 Fälle wirklich einfach nur alle Härtefälle waren, sogenannte Systemsprenger. So hat das nämlich die Verteidigung beim Auftakt gesagt.
Ja, um das Wort gab es ja am ersten Tag, glaube ich, schon direkt einige Diskussionen. Was heißt das denn überhaupt? Was soll denn das bedeuten, Systemsprenger?
Ja, soweit ich weiß, ist der Begriff vor allem durch den gleichnamigen Film öffentlich bekannt geworden. Der Film Systemsprenger erzählt die Geschichte eines 9-jährigen Mädchens, das aufgrund seines extrem herausfordernden Verhaltens, auch seiner Aggressivität, immer wieder in verschiedene Einrichtungen und Heime kommt, aber letztlich überall aneckt, rausfliegt, wegläuft und so weiter. Also das System staatlicher und therapeutischer Hilfseinrichtungen, das scheitert quasi an diesem Kind oder man kann auch sagen, das Kind scheitert am System.
Die Medienanwälte von Michael Windhoff betonen ja, dass der Kinderpsychiater in seiner ganzen Karriere etwa 15.000 Kinder und Jugendliche behandelt hätte und 36 von denen würden ihm nun die in der Anklage verlesenen Vorwürfe machen.
Ja, dabei bleibt allerdings unerwähnt, dass die Ermittler, wie ein Polizist am ersten Verhandlungstag geschildert hat, insgesamt rund 3000 Akten von Winterhoff beschlagnahmt hatten. Da gab es ja eine Razzia in seinen Behandlungs- und auch in Privaträumen. Und in rund 900 dieser Akten wurden Hinweise auf die Behandlung mit Pipamperon gefunden. Die 36 Fälle, die jetzt zur Anklage gebracht wurden, das sind die, also das hat mir die Staatsanwaltschaft im Vorfeld erklärt, das sind die, die so umfassend ausermittelt und sachverständig begutachtet sind, das ist jetzt ein Zitat, dass sie einen hinreichenden Tatverdacht begründen. Es sind also nicht alle anderen Fälle mangels Tatverdacht eingestellt worden oder so. Es ging schlichtweg auch darum, das Verfahren zu verschlanken, so nennen die das immer, und einen Prozess in angemessener Zeit zu ermöglichen. Und man muss natürlich noch ergänzen, es geht natürlich nur um Fälle, bei denen eine gefährliche Körperverletzung jetzt noch nicht verjährt wäre.
Ja, der Prozess, der wird ja vermutlich lange dauern. 42 Tage sind angesetzt bis Anfang August, glaube ich. Aber dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben, wenn wir so auf die ersten Tage blicken.
Nee, ich gehe davon aus, dass sich das deutlich in den Herbst oder Winter ziehen wird. Ursprünglich war mal ein Ende des Prozesses für Ende Juli, Anfang August angedacht. Davon ist aber nicht auszugehen.
Aber um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, also es gibt 900 Fälle aus diesen 3000 Akten, wo Pipamperon verabreicht wurde. Wären denn 900 von 3000 Fällen viel, wenn doch Pipamperon so ein gängiges Medikament ist?
Ja, sehr gute Frage. Und eine gute Gelegenheit, nochmal zu diesem Sachverständigen, von dem wir eben schon sprachen, zu springen. Marc Allroggen, der hat ja sehr ausführlich Auskunft über Pipamperon gegeben. Und einerseits hat er wirklich bestätigt, und damit kommen wir zu deiner Frage, dass Pipamperon ein in der Psychiatrie gängiges Medikament ist, das auch in Deutschland für Kinder und Jugendliche zugelassen ist grundsätzlich. Das hat eine nur geringe bis gar nicht vorhandene antipsychotische Wirkung, weil es als niedrig potentes Antipsychotikum die Dopaminrezeptoren geringer angreift. Der Wirkstoff sei in niedriger Dosierung auch, das hat er so gesagt, an sich relativ gut verträglich und auch gut kombinierbar. Und ich habe das mal nachgeguckt, tatsächlich geht aus einer Längsschnittstudie aus dem Jahr 2014 mit Krankenkassendaten hervor, dass Antipsychotika-Verschreibungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland erheblich zugenommen haben. Und an zweiter Stelle bei den Medikamenten, die da verschrieben wurden, wenn Antipsychotika verschrieben wurden, da steht nach Risperidon Pipamperon.
Das klingt ja jetzt eher normal und nicht sehr auffällig, oder?
Also was ich sehr bemerkenswert fand, Allroggen, der hat sich ja grundsätzlich total unaufgeregt da präsentiert. Also es wurde deutlich, dass es in bestimmten Fällen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie durchaus angezeigt sein kann, Pipamperon zu geben. Aber als er gefragt wurde, wie oft er es selbst verschreibt, da hat er dann gesagt, vielleicht einmal im Jahr. Das finde ich schon auffällig, denn er wird ja viele hundert Fälle pro Jahr im Klinikumfeld vermutlich sehen. Und grundsätzlich, sagte er, ist in den meisten Fällen Risperidon, das ist ein anderes Antipsychotikum, die bessere Alternative zu Pipamperon. Und das hat auch der Kinder- und Jugendpsychiater, mit dem ich kürzlich ein Hintergrundgespräch nochmal hatte, mir erzählt. Er hat also selbst, sagte er, 1 bis 2 Fälle pro Jahr, die Pipamperon bekämen.
Und die Staatsanwaltschaft wirft Windhoff ja vor, Pipamperon ohne die entsprechende Indikation, also eine medizinische Notwendigkeit, verordnet zu haben. Und das teilweise über Jahre hinweg. Das längste waren, glaube ich, wenn ich das so richtig aus dem Anfang mitbekommen habe, ein Fall, wo das 12 Jahre der Fall war, oder?
Ja, genau. Und diese Langzeitmedikation über Jahre, also ich glaube, das kürzeste waren 2 Jahre. Das scheint in der Tat sehr ungewöhnlich zu sein. Das hat auch ein weiterer Sachverständiger an einem späteren Verhandlungstag so bestätigt. dass Piperamperon eigentlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als Notfallmedikament eingesetzt wird, also in Akutsituationen. Es kann aber laut ihm denkbar sein, es auch mal für einen längeren Zeitraum zu geben, wenn zum Beispiel ein stationärer Aufenthalt geplant ist, bis zu dem es aber noch eine Weile dauert. Da sprechen wir aber von wenigen Wochen oder vielleicht höchstens ein paar Monaten.
Also quasi, um die Situation in der Familie bis dahin zu beruhigen.
Ja, genau, so war das gemeint.
Da sind wir dann also jetzt nochmal beim Thema Aggressivität.
Ja. Und tatsächlich gab es bei den beiden Fällen, die wir bis zur Aufnahme dieses Podcasts gehört haben, offenbar aggressive Tendenzen bei den Kindern. Einer, auf den wir ja gleich noch genauer eingehen, soll als Junge gewalttätig gegenüber Mitschülern, Geschwistern und auch seiner Mutter gewesen sein. Ein Mädchen soll Stühle nach seiner Mutter geworfen haben. Und ob das jetzt wirklich den dauerhaften Einsatz von Piperamperon, denn beide Kinder bekamen das Mittel über mehrere Jahre, rechtfertigt, muss das Gericht klären.
Und für Alroggen wäre Risperidon eine Alternative gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, und das hat auch der später auftretende Gutachter so gesagt, dass eigentlich Risperidon das Mittel der Wahl wäre. Vor allem, weil es da einfach eine bessere Studienlage gibt. Alroggen hat gesagt, die wissenschaftliche Datenlage zu Piperamperon ist äußerst dünn. Die Verteidigung sprach von 2 Studien. Er sagte, die eine wäre so alt, dass er sie noch nicht mal gefunden hätte. Und die andere ist aus den 1970er Jahren. Da gab es nur 28 Probanden und es gab keine Kontrollgruppe. Und das entspricht natürlich nicht den heutigen wissenschaftlichen Standards. Ich habe das ja eben schon mal gesagt, ich wiederhole das jetzt nochmal. Die wichtige Frage für diesen Fall ist natürlich die der strafrechtlichen Relevanz. Also ist das wirklich auch strafrechtlich zu verurteilen, was hier passiert ist?
Apropos Datenlage, ich meine, ich habe das ja eben schon mal angesprochen. Was bei Alroggen immer wieder durchgeklungen ist, ist ja diese lückenhafte Dokumentation in den Patientenakten. Also er hat versucht ja, sich ein Bild zu machen, warum Winterhoff Piperamperon eingesetzt hat. Aber anhand der ihm vorliegenden Dokumentation konnte er das eben oft nicht nachvollziehen und konnte jetzt nicht genau sagen, warum Winterhoff sich zu diesen Behandlungsverläufen entschieden hat.
Ja, das Thema, das wird uns offenbar noch öfter in diesem Prozess beschäftigen. Viele Akten weisen laut Staatsanwaltschaft offenbar Lücken auf. Es gibt auch nachträglich hinzugefügte Notizen, was jetzt nicht ungewöhnlich sein muss. Es soll auch Schwärzungen geben. Also ich sag mal so, es werden da teilweise Aktenauszüge an die Wand geworfen und dann siehst du wirklich alleine die Schrift vom Dr. Winterhoff. Und ich weiß, Ärzte haben immer eine spezielle Schrift, aber ich kann da nicht ein einziges Wort auch nur entziffern. Das ist jetzt natürlich noch nicht sträflich. Aber es wird halt offensichtlich, dass alle Sachverständigen, die sich mit den Akten beschäftigen, sagen, es fällt uns schwer, aus der vorliegenden Dokumentation wirklich Schlüsse zu ziehen.
Das hat eben auch Alroggen gesagt. Der hat sich 4 Fälle angeschaut. Da ist jetzt nicht näher drauf eingegangen worden, weil die Fälle an sich vor Gericht noch nicht behandelt worden sind. Aber da hat er gesagt, dass eben nur in einem Fall er sagen könnte, dass das sinnvoll gewesen ist, zumindest auf der Datenlage, die ihm da vorliegt. Also bei 3 Fällen hat er jetzt gesagt, weiß er nicht, ob Piperamperon eben das Medikament der Wahl gewesen sein sollte. Aber wie gesagt, immer mit dem Verweis darauf, dass die Datenlage und die Dokumentation, anhand dessen er das zu beurteilen hatte, eben sehr dünn war.
Und dann stellt sich natürlich noch eine grundlegende Frage. Wie wurde denn eigentlich eine Diagnose bei Michael Winterhoff gestellt?
Ja, die Staatsanwältin hat den Gutachter, den Herrn Alroggen jedenfalls, gefragt, ob eine Diagnose in nur 20 Minuten möglich sei. Wie gesagt, ich habe da ja nicht so viel mitbekommen, aber offenbar haben die ja aus ihren Unterlagen oder ihren Ermittlungen sowas rausgefunden. Der Alroggen hat so einen Fall jedenfalls, wenn das so wäre, dass das 20 Minuten gewesen sei, als sehr ungewöhnlich bezeichnet.
Ja, also das hört man immer wieder. Ich habe ja selbst keinen Einblick in die Akten, aber es scheint so zu sein, dass Herr Winterhoff recht schnell zumindest eine Diagnose notiert hat, ohne das Kind jetzt länger als 10, 20 Minuten gesehen zu haben. Das ist zumindest der Vorwurf. Und stattdessen, so sagte Alroggen, erfordert es im Normalfall mehrere mehrstündige Termine, Befragungen unterschiedlicher Beteiligter, also der Sorgeberechtigten, aber auch zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern, Betreuerinnen und Betreuern. Dann gibt es Tests, Beobachtungen und dann kann eben erst fundiert eine Diagnose gestellt werden.
Was ganz anderes nochmal, weil das fiel in diesem Zusammenhang eben auch sehr oft war das Thema Diagnose frühkindlicher Narzissmus. Was hat es eigentlich damit auf sich? Das hatte ich vorher so auch noch nicht gehört.
Ja, die Verteidigung und die Medienanwälte von Michael Winterhoff stellen hierzu fest, dass Winterhoff in Wahrheit nie frühkindlichen Narzissmus diagnostiziert habe, sondern eine Retardierung in dieser Entwicklungsphase. Winterhoff bezieht sich da auf Anna Freud, also die Tochter des großen Sigmund, und die hat die Psychoanalyse mit ihrer Theorie der Abwehrmechanismen und ihrer Sicht auf die kindliche Entwicklung stark geprägt. Sie ging davon aus, dass Kinder in einer Phase des frühkindlichen Narzissmus sich selbst als allmächtig erleben und erst durch Frustration eine realistische Ich-Struktur entwickeln. Also wir sprechen hier wirklich über Kleinst- und Kleinkinder. Und Kritiker dieser Theorie bemängeln, dass das alles zu stark an Sigmund Freud, der ja als einigermaßen überholt gilt, dass also ihre Theorien sich zu stark an ihrem Vater Sigmund Freud orientierten, dass die Empirie fehlte, also es ist nicht so wirklich überprüft worden, und dass sie wichtige Entwicklungen, wie zum Beispiel die Bindungstheorie, ignoriert hat.
Ja, jetzt muss ich sagen, ich als studierter Sportwissenschaftler, für mich wird es da langsam recht kompliziert.
Ja, wir lassen es für den Moment dabei, aber ich kann schon mal eins vorwegnehmen. Es ist ja noch ein Sachverständiger gehört worden, und zwar am 5. Prozesstag. Der hat also nochmal bestätigt, dass der frühkindliche Narzissmus keine offizielle anerkannte Diagnose ist. Und dann hat die Verteidigerin nachgefragt, ob denn die Retardierung in dieser Entwicklungsphase, die ja Winterhoff diagnostiziert hat, ob das denn eine offizielle Diagnose ist. Und darauf sagte der Sachverständige nein.
Okay, also ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Pipamperon ist also auch für Kinder und Jugendliche zugelassen. Es ist aber nicht immer unbedingt die beste Lösung. Und wenn man das verordnet, dann ist das eher ein Baustein einer umfassenden Therapie. Der Gutachter hat das multimodal genannt. Also es muss neben der Medikation eben noch verschiedene andere Dinge geben. Und außerdem, was eben auch wichtig ist, ist, dass es regelmäßige Kontrolluntersuchungen gibt, also körperliche Checks, EKGs, Blutbilder, um zu gucken, welche Auswirkungen das Medikament jetzt auf den Körper hat.
Also trotzdem ist das alles ein Off-Label-Use, weil Pipamperon ganz ursprünglich eigentlich vor allem bei Schizophrenien eingesetzt wird. Aber diese körperlichen Checks, die sind deshalb so wichtig, weil das Zeug eben Nebenwirkungen haben kann. Insbesondere Müdigkeit, auch Gewichtszunahme wird beobachtet und Muskelsteifigkeit. Der Allroggen hat das ja dann so beschrieben, dass bei bleibenden Schäden so ruckartige Bewegungen, zum Beispiel der Arme, zu beobachten sind. Und in manchen Fällen kann das Pipamperon langfristig sogar Auswirkungen auf die Herzleitfunktion haben. Deshalb ist es so wichtig, unbedingt EKGs zu machen.
Was ich an der Stelle eigentlich ganz interessant fand, war, als die Verteidigerin dann dran war mit ihren Fragen an den Gutachter, da ging es um den sogenannten Nocebo-Effekt. Das ist auch was ich bis dato noch nie gehört hatte. Sie hat also gefragt, ob die von den Geschädigten berichteten Nebenwirkungen auch durch diesen Nocebo-Effekt entstanden sein könnten. Also allein, dass durch die negative Erwartung an eine Behandlung solche Nebenwirkungen auftreten.
Ja, es ist quasi das Äquivalent zum Placebo-Effekt, den kennt man ja. Wenn eine Person eine scheinbare Behandlung, also zum Beispiel eine kleine, runde, sehr teure Zuckerkugel erhält, aber dennoch, obwohl das keine Wirkung haben kann, eine Verbesserung ihrer Symptome spürt. Einfach nur, weil sie an die Wirksamkeit glaubt.
In beiden Fällen ist jedenfalls gleich, der Körper reagiert auf Erwartungen und nicht auf den Wirkstoff selbst. Und Allroggen hat vor Gericht bestätigt, dass das beim Pipamperon nicht ausgeschlossen werden kann. Gleichzeitig hat aber auch gesagt, dass manche Betroffene heute vielleicht erst verstehen, welche Auswirkungen die Medikamente auf sie hatten. Also erst im Nachhinein sozusagen das überhaupt übersehen oder einschätzen konnten.
An dieser Stelle muss man wirklich mal deutlich machen, völlig unabhängig von konkreten Fällen und auch von diesem Prozess und wie er ausgehen wird, ein Mittel wie Pipamperon, das sollte auf gar keinen Fall verharmlost werden.
Also man darf nicht vergessen, dass die absoluten Fallzahlen wirklich klein sind. Die Längsschnittstudie kommt da auf 0,23% aller versicherten Kinder, die ein Antipsychotika verschrieben bekommen haben. Das heißt, von 1000 versicherten Kindern sind das 2,3.
Und noch nicht mal Pipamperon. Pipamperon steht da an zweiter Stelle dann, ne?
Genau. Und wenn wir jetzt da mal die 3000 Winterhoff-Fallakten gegenrechnen, von denen in 900 eben Hinweise auf Pipamperon gefunden wurden, dann sind das im Vergleich eben 30%.
Ja, das ist natürlich jetzt keine seriöse Rechnung, klar, denn die Studie bezieht sich ja auf die versicherten Kinder, von denen natürlich zum Glück nicht so viele Kinder- und Jugendpsychiatrie in Anspruch nehmen müssen. Michael Winterhoff hat logischerweise nur Kinder vor sich gehabt, die eben bei ihm, beim Kinderpsychiater waren. Trotzdem, die Zahlen erscheinen erstmal im Vergleich sehr hoch. Insbesondere, wenn man sich anschaut, dass andere Kinder- und Jugendpsychiater offenbar nur sehr selten Pipamperon verschreiben.
Ja, so oder so wird, glaube ich, am Ende die Frage entscheidend sein, ob in den vorliegenden Fällen, die da verhandelt werden, eben nachweisbar keine ausreichende Indikation dafür vorlag. Also, dass es keinen medizinisch nachvollziehbaren Grund gab, das Medikament zu verschreiben. Und ob es tatsächlich so war, dass Winterhoff nicht ausreichend über die Verschreibung aufgeklärt und die Medikation angemessen überwacht hat, darüber wird man natürlich dann am Ende auch entscheiden müssen.
Ja, da sind noch sehr viele Fragen offen. Das haben auch die weiteren Verhandlungstage bis jetzt gezeigt, an denen dann auch die ersten Geschädigten und deren Sorgeberechtigte gehört wurden.
Du sprichst von Kian, oder?
Ja, genau, richtig. Und jetzt sage ich es nochmal, das ist nicht sein echter Name. Und wir ändern seinen Namen hier, um ihn nicht identifizierbar zu machen. Und ich sage das jetzt einmal an dieser Stelle, man kann nach allem, was wir da bisher gehört haben, wohl sagen, wenn jemand als sogenannter Systemsprenger bezeichnet werden kann, dann wäre es vermutlich Kian. Ich sage direkt dazu, dass ich den Begriff ehrlich gesagt total schwierig finde, weil hier sehr stark das Kind problematisiert wird aus meiner Sicht. Und eigentlich müsste es ja um die Ursachen dafür gehen, warum ein Kind sich so verhält.
Wie hat er sich denn verhalten?
Ja, es wird übereinstimmend geschildert, also sowohl von der Mutter als auch von Jugendamt, Sozialpädagogen, natürlich auch von Herrn Winterhoff, also aus den Akten. Da ist ganz klar das Bild, dass Kian schon im Kindergarten schwierig war, wie man das so gemeinhin nennt. Seine Mutter sprach davon, dass der ganze Wahnsinn mit ihm schon immer da war. Also er hat offenbar immer ein sehr stark oppositionelles Verhalten gezeigt, hat sich sehr schwer damit getan, sich an Regeln zu halten, in jedem Umfeld, Schule, Familie, überall. Hat sich auch aggressiv gezeigt, verbal, hat also Mitschüler offenbar verbal bedroht und ist auch gewalttätig geworden gegenüber seinen Geschwistern, gegenüber Mitschülern. Und er hat offenbar auch zu Hause Möbel zerlegt, alles, was ihm da so in die Quere kam. So wurde das beschrieben. Also es ist eine sehr, sehr belastete Kindheit, wobei man auch direkt dazu sagen muss, schwerer als dieses Kind kann man es fast nicht haben. Das waren wirklich unglaublich desolate Familienverhältnisse, von denen wir da gehört haben.
Und der hat ja auch selber ausgesagt. Wie hast du Kian selber vor Gericht erlebt?
Für mich war das eine kleine Überraschung, weil ich ihn völlig anders erwartet hatte. Da kam also ein Typ rein, der ist ja jetzt 19, der ist, ich glaube, der ist fast 2 Meter groß. Auch schon nicht dick, aber kräftig. Das ist schon eine Erscheinung. Der hatte so eine schwarze Jacke mit Glitzer und der Aufschrift Paranoid an und wirkt eigentlich ganz aufgeschlossen und freundlich. Also der wirkt nicht irgendwie aggressiv oder so, wobei das natürlich jetzt auch ein Setting war, in dem es recht dumm gewesen wäre, aggressiv zu sein. Der hat sich nach meinem Dafürhalten ziemlich eloquent ausgedrückt. Also man hat gemerkt, dass das ein schlaues Kerlchen ist. Das zeigt sich ja auch dadurch, dass er offensichtlich hochbegabt ist. Also der hat einen Intelligenztest im Grundschulalter gemacht mit dem Ergebnis 138. Trotzdem hat er bis heute keinen Schulabschluss. Also im Leben hat ihm diese hohe Intelligenz bisher wenig bis nichts gebracht.
Da waren ja diverse Zeugen geladen zu dem Fall. Eine Sozialarbeiterin des Jugendamts, ein Sozialpädagoge, ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Und kannst du mal sagen, was die denn für einen Kontakt zu Kian hatten und was sie eigentlich da berichtet haben von ihm?
Da hat sich dieses Bild eigentlich schon sehr deutlich vervollständigt, dass das wirklich schwierigste Umstände waren, in denen Kian aufwachsen musste. Die Eltern haben sich recht früh getrennt. Ich glaube, er hat selbst gesagt, als er 4 Jahre alt war, er hat noch 2 weitere Geschwister, die seine Mutter und sein Vater zusammenbekommen haben. Und dann gibt es noch eine Halbschwester aus einer späteren Beziehung seiner Mutter. Dieser Mann, mit dem seine Mutter dann zusammen war, also quasi sein Stiefvater, hat ihn misshandelt. Er sagt selbst auch eingesperrt. Er hat seinem älteren Bruder einmal nachweislich die Hand gebrochen. Also da müssen sich fürchterliche Szenen abgespielt haben. Also ganz klar war, dass es sehr schwierig für ihn war, sich im Leben zurechtzufinden. Er hat Hilfe bekommen. Also die Familie stand in Kontakt mit dem Jugendamt an allen Wohnorten. Also dem Jugendamt war diese Familie bekannt. Und eine Sozialarbeiterin des Jugendamts hat dann auch berichtet, dass ihr der Kian unglaublich leid getan hat, dass er auf sie gewirkt habe wie ein geprügelter Hund und wie ein Kind, das sehr stark nach der Aufmerksamkeit und nach der Anerkennung seiner Mutter quasi gelechzt hat und die aber nur sehr sporadisch bekommen konnte.
Seine Mutter, die war ja auch da und hat dann auch ausgesagt. Was hat die denn eigentlich erzählt?
Das war ehrlich gesagt eine hochproblematische Aussage durch und durch. Die Mutter, ebenfalls eine offensichtlich gebildete Frau, Diplomkauffrau, auch wusste sich sehr gut auszudrücken. Aber was sie gesagt hat, war in sich überhaupt nicht stimmig. Die hat sich immer wieder selbst widersprochen. Die hat merkwürdigste Behauptungen aufgestellt. Dann wäre auf einmal ihre Unterschrift angeblich gefälscht auf einem Aufklärungsbogen zu dem Medikament Pipamperon, was überhaupt nicht schlüssig wirkte. Dann konnte sie sich plötzlich nicht an eine polizeiliche Vernehmung erinnern. Es war merkwürdig und es scheint wohl auch so zu sein, dass auch die Mutter die Kinder, zumindest die beiden Söhne, geschlagen hat, als die schon fast erwachsen waren, sogar mit der Faust ins Gesicht. Und es gab in dieser Familie immer wieder Polizeieinsätze, insgesamt 21 Einsätze von 2018 bis 2024. Und es scheint sich so dargestellt zu haben, dass die Mutter die Polizei im Grunde als erzieherische Maßnahme gerufen hat, wenn ihre Söhne sich da in die Haare bekommen haben, sich da auch sehr stark körperlich wohl auseinandergesetzt haben. Und dann hat sie die Jungs da in Obhut nehmen lassen, vielleicht auch, um Ruhe zu haben. So war so ein bisschen der Eindruck.
Das hört sich ja alles irgendwie ziemlich dramatisch und schlimm an. Was ich mich natürlich gefragt habe, als ich das so gehört habe und gelesen habe, dann auch im Nachgang nochmal, das war ja der erste Fall, der da aufgerufen und gehört wurde. Von außen drauf geblickt hat man ja schon so das Gefühl, also dass da jemand am Ende bei einem Psychiater gelandet ist, ist ja überhaupt kein Wunder. Das ist ja ein Fall, den die Staatsanwaltschaft eben benutzt, um Michael Winterhoff zu belasten. Was glaubst du, was war da der Grund oder was sind da die Hintergründe? Ich kann das überhaupt nicht so richtig nachvollziehen, worauf in diesem Fall abgezielt wird dann.
Also erstmal zu dem Anfang der Frage. Ich glaube auch, dass diese Familie am Ende bei Michael Winterhoff gelandet ist. Das war dann ja 2018. Da war Kian 12,5 Jahre alt. Das war wirklich für die sowas wie der letzte Ausweg. Die Mutter hat das so erzählt, dass der Sohn in der Schule natürlich immer wieder aufgefallen ist, den Unterricht wohl so massiv gestört hat, dass teilweise kein Unterricht möglich war. Und sie sagt, sie hätte den Dr. Winterhoff, den Star-Psychiater, das hat sie also immer wieder gesagt, als letzte Hoffnung gesehen. Und sie hat auch gesagt, sie hätte alles gemacht, was der gesagt hat. Sie konnte sich nicht dazu durchringen, zu sagen, dass sie mit der Behandlung zufrieden war. Aber ich glaube, man kann schon einigermaßen deutlich sagen, dass diese Verschreibung von Pipamperon, das der Kian dann bekommen hat, in der Familie, nach dem Eindruck der Mutter, erstmal für Ruhe gesorgt hat. Und auch in der Schule. Der Kian war nämlich so müde, dass der, nach eigener Aussage, ganze Doppelstunden durchgepennt hat. Und dann hat sich natürlich kein Lehrer mehr beschwert, weil er ja nicht mehr negativ aufgefallen ist. Ob das jetzt ideal ist, ist die andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Mutter das, nach meinem Eindruck, erstmal dankend angenommen hat. Und vielleicht ist ihr auch erst später klar geworden, was da wirklich passiert ist. Was natürlich hochproblematisch in diesem Fall ist, ist, dass die Mutter offensichtlich das Medikament selbst hoch und runter dosiert hat. Sie hat erzählt, der Winterhoff hätte ihr gesagt, ja, sie müssen das irgendwie langsam einschleichen, dann machen sie aber mal so Pi mal Daumen, sodass der nicht schläft, aber wie eine Eins steht, also auf sie hört. Und das ist, wenn das wirklich so gewesen sein sollte, halte ich das für sehr problematisch, wenn ein Kinderpsychiater ihr keine genaueren Anweisungen dazu erteilt. Ob das jetzt aber wirklich so war, das kann ich bei der Aussage dieser Mutter beim besten Willen nicht sagen. Und ich denke, die Staatsanwaltschaft zielt darauf ab, dass erstens der Kian starke Nebenwirkungen schildert. Wie weit die nachweisbar sind, ist die andere Frage. Und dass diese Aufklärung nicht angemessen dem Medikament war.
Also ich habe da ja nicht so tiefe Einblicke bekommen, wie du die vielleicht schon bekommen hast. Aber der Eindruck, der sich mir da zeichnet, ist, das Gericht steht vor einer schweren Aufgabe, oder? Weil da wird man verdammt viel auseinandersortieren und dann am Ende beurteilen müssen, oder? Wie siehst du das?
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, die juristische Bewertung ist jetzt wirklich das Schwierigste. Und es wird sich zeigen, ob das wirklich alles juristisch haltbar nachgewiesen werden kann. Ich kann auf jeden Fall ganz sicher sagen, die Verteidigung wird es denen ganz bestimmt nicht einfach machen.
Wir werden den Prozess ja weiter eng begleiten. Du wirst weiter vor Ort sein und wir werden in dem Podcast hier sicher weiter darüber berichten. Aber bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, wolltest du noch auf Feedback zu unserer ersten Episode eingehen, oder?
Ja, genau. Also zumindest vereinzelt. Wir haben viel Feedback bekommen, sehr viel positives Feedback. Vielen Dank dafür. Ich gehe mal auf so ein paar etwas kritischere Anmerkungen ein. Da war einer, der uns schrieb, ein wenig schade, dass man solch einen Podcast produziert, dann die erste Folge nur Ankündigungen und Cliffhanger enthält und dann noch gesagt wird, dass man nicht weiß, wie oft Folgen produziert werden können. Und so weiter. Ich denke, es wäre gelungener gewesen, wenn ihr den Podcast erst veröffentlicht hättet, wenn der Fall abgeschlossen ist und alles produziert ist. Also ich muss dazu sagen, ich verstehe das tatsächlich in Teilen, denn die erste Folge dürfte sicher für manche ein bisschen unbefriedigend gewesen sein. Wir wollten aber bewusst diesen Prozess nicht zu sehr vorgreifen und erstmal nur in einem ersten Aufschlag die wesentlichen Infos liefern. Das alles erst zu machen, wenn der Prozess komplett abgeschlossen ist, das halte ich für keine Lösung. Ich finde es wichtig, dass wir das begleiten. Und ja, das ist natürlich auch unbefriedigend. Wir können jetzt wirklich beim besten Willen noch nicht sagen, wie oft wir produzieren können und wie viele Folgen es gibt. Einfach nur, weil wir auch nicht wissen, wann der Prozess überhaupt enden wird. Dann noch eine ganz wichtige Frage, die uns mehrfach gestellt wurde. Warum dieses Thema, wenn ihr selbst sagt, dass die Unschuldsvermutung gilt? Also das gab es in ähnlicher Formulierung mehrfach. Und da kann ich nur sagen, wir berichten über dieses laufende Verfahren, das ja eine Person des öffentlichen Interesses betrifft, um dieses öffentliche Interesse zu wahren und um Transparenz zu schaffen. Dabei wird natürlich und selbstverständlich die Unschuldsvermutung von vornherein von uns immer beachtet, sodass sowohl die Rechte des Angeklagten als auch das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit berücksichtigt wird. So, jetzt noch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, das lese ich mal vor. Die, in Anführungsstrichen, Thesen des Dr. Winterhoff sind nicht nur seine eigene Erkenntnis, sondern die von vielen anderen Kinder- und Jugendpsychologen und Psychiatern auch. Selbstverständlich kann ein Kind kein gleichberechtigter Partner sein. Und so weiter und so weiter. Die Erziehungspflicht liegt immer noch bei den Eltern. Das sollte hier nicht leichtfertig bezweifelt werden, denn es handelt sich um eine evidente Erkenntnis. Also, dass die Erziehungspflicht bei den Eltern liegt, das hat, glaube ich, niemand von uns je bestritten. Und wichtig ist, dass all das, was da jetzt gerade beschrieben wurde, überhaupt nichts mit der strafrechtlichen Beurteilung dieses Falls zu tun hat, die hier in erster Linie von uns besprochen wird. Winterhoff ist nämlich nicht angeklagt, weil der Staatsanwaltschaft seine Thesen nicht gefallen, sondern weil sie davon ausgeht, dass er sich strafbar gemacht hat. Ob das so ist oder ob es nachgewiesen werden kann, das muss der Prozess zeigen. Was die Thesen von Winterhoff insbesondere zur Erziehung angeht, habe ich bisher ehrlich gesagt keine Quelle gefunden, die Anlass dazu bieten könnte, diese Thesen als evident zu betrachten. Mal abgesehen davon, dass Winterhoff gar kein Pädagoge ist, sondern Arzt, werden seine Thesen in der Fachwelt, und zwar sowohl in der Pädagogik als auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, seit sehr vielen Jahren, übrigens auch innerhalb Bonns, immer wieder sehr stark in Zweifel gezogen. Klar ist aber, dass er eine ganz große Fangemeinde hatte und auch noch hat. Ich glaube, da können wir in einer weiteren Episode noch mal genauer drauf eingehen. Wir sehen das jedenfalls daran, dass wir vereinzelt immer noch Leserbriefe bekommen, in denen Winterhoffs Thesen sehr stark befürwortet werden. Noch nie hat sich allerdings jemand bei uns gemeldet, der gesagt hätte, ich oder mein Kind, wir waren bei Dr. Winterhoff, wir haben dort Piper und Baron bekommen und wir sind damit glücklich und zufrieden.
Jetzt noch mal zurück zum Prozess. Wie geht's denn da jetzt eigentlich weiter?
Ja, wenn diese Episode erscheint, dann läuft vermutlich gerade der 7. Verhandlungstag. Sicher ist, der Fall Kian, über den wir heute gesprochen haben, das ist nur einer von 36 Fällen, die in diesem Prozess behandelt werden. Und wie schon beim letzten Mal, wollen wir auch diesmal wieder denjenigen das letzte Wort überlassen, um die es in diesem Prozess wirklich geht. In diesem Fall haben wir die Worte von Kian nachsprechen lassen. Und euch danken wir herzlich fürs Zuhören.
Und natürlich fürs Weitersagen.
Ja, richtig. Teilt und abonniert bitte diesen Podcast. Aktiviert die Glocke bei Spotify. Hinterlasst uns eine gute Bewertung. Das hilft uns, die Reichweite dieses Podcasts zu erhöhen. Und wir glauben, dass das Thema wichtig genug ist. Tschüss.
Tschüss.
Ich war ein schwieriges, unangenehmes Kind, aber ein Tyrann war ich nie. Und auch kein Narzisst. Das Traurigste war, dass mir eingeredet wurde, dass ich so kaputt bin, dass ich nur kompatibel bin und nur in diese Gesellschaft passe, wenn ich das Zeug nehme.
Medizin macht Moral. Der Fall Winterhoff ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Idee und Redaktion Anna-Maria Bekes. Moderation Anna-Maria Bekes und Sabrina Bauer. Produktionsleitung Andreas Dijk. Mitarbeit Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.